Die Insolvenz in Spanien ist etwas Besonderes. Wir erklären heute, wie sie geht. Herzlich willkommen bei der Kanzlei Rieger und Partner. Ich bin Cornelius Rieger und mit dabei ist heute aus Spanien Fernando.
Danke, Fernando Frühbeck.
Und der Lutz natürlich,
hallo.
Wie immer. Sodele. Fernando ist in Spanien Rechtsanwalt und auch in Deutschland zugelassen und hat seine Kanzlei hier seit?
In Marbella seit 28 Jahren. Vorher war ich in Madrid tätig. Also ich arbeite schon 35 Jahre in Spanien.
Spanien ist natürlich das Land, um das es am häufigsten bei uns in den Erstgesprächen geht. Und das natürlich auch am beliebtesten ist, wenn es um eine EU-Insolvenz geht. Aber da gibt es so kleine Fallstricke, die wir heute einmal miteinander besprechen sollten. Die Insolvenz in Spanien ist komplett neu aufgesetzt worden.
Ja, so ist es. Also jedes zweite Jahr wird eine neue Reform gemacht. Aber die Reform von 2022, die ist ziemlich anders als die anderen. Und die hat auch die Möglichkeit der Restschuldbefreiung für die natürlichen Personen viel einfacher gemacht.
Und das Verfahren ist nicht mehr so aufwendig, wie es früher gewesen ist.
Ja, das Verfahren ist schneller.
Deutlich schneller.
Deutlich schneller, ja.
Und vor allen Dingen, man hat natürlich nicht mehr die Schwierigkeit, dass man Ewigkeiten im Verfahren selbst drinsteckt, sondern man hat auch jetzt die Möglichkeit, eine sofortige Entschuldung zu bekommen, nämlich bei der sogenannten Vermögenslosigkeit.
Ja, also wenn man kein Vermögen hat, dann geht es automatisch zum Richter und dann muss er die Restschuldbefreiung stattgeben. Sofort. Ja, also sofort heißt nicht, dass man das in 3 Monaten hat, weil die Gerichte in Spanien ein bisschen Zeit brauchen, wie auch in anderen Ländern. Ja, aber man bekommt sie automatisch.
Automatisch, ohne dass erneut eine Beschauung notwendig wird oder dass man erneut den ganzen Fall aufrollen, sondern es ist eine Vermögenslosigkeit da, man hat keine Kohle, das Verfahren ist beendet. Das ist natürlich ein ganz starker Turbak, denn das bedeutet, dass Spanien von der Insolvenzzeit selbst bei Vermögenslosigkeit auf absolutem Platz 1 ist. Wenn man mal so im Vergleich nach Irland geht mit 12 Monaten, wenn man dann nach Lettland geht, da kann man auch die sofortige bekommen, die ist aber relativ selten, weil da geht es ja tatsächlich darum, ob der Gläubiger anmeldet oder nicht. In Spanien haben wir den Vorteil, bist du vermögenslos, dann ist das Thema durch und die Restschuldbefreiung ist erteilt und wir haben hier nicht noch lästige Jahre, die man in irgendeiner Weise verbringen muss.
Wie intensiv prüft das Gericht Vermögenslosigkeit? Also wie lange schauen die zurück? Hast du mal irgendwas besessen? Wohin ist das?
Nein, also das Thema ist, wenn man kein Vermögen hat, dann geht es automatisch, ja. Man schaut auch nicht nach hinten. Das ist die heutige Situation. Man hat kein Vermögen, man kann also nicht zahlen, man kann kein Vermögen verwerten oder man kann keinen Zahlungsplan vorbereiten, wenn man kein Vermögen hat. Also es gibt keine andere Möglichkeit als die Restschuldbefreiung. Ja, und gut, das dauert einige Monate bis einem Jahr und dann bekommt man sie und dann kann man noch einmal im Leben anfangen, ja? Mhm. Also das Thema ist, man möchte in Spanien den natürlichen Personen die Möglichkeit geben, eine zweite Chance im Leben zu haben. Ja, sonst könnte man mit dem Schulden das ganze Leben tragen und das wäre unmöglich für eine normale Person und das war so auch in der Vergangenheit.
Mhm. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Also die Spanier hatten ja früher teilweise bis zu 5 Jahre, wo du in dann einer ganz unangenehmen Situation drin stecktest, wo du aufwendigen Papierkrieg führen musstest. Das ist natürlich durch die Reform alles komplett weggefallen. Ja? Heißt, vermögenslos bedeutet am Ende, ich habe kein Vermögen auf der Bank, ich habe keine Immobilien, ich habe kein teures Auto, ich habe nicht noch das Rennpferd irgendwo im Stall drin stehen, ich habe keinen Rembrandt oder einen Van Gogh bei mir im Wohnzimmer hängen.
Aber auch kein fettbares Einkommen.
Ne? Ah,
das sollte ja auch nicht vorhanden sein. Also, ansonsten?
Also das Einkommen, man kann, was vorher nicht gepfändet werden konnte und heute auch nicht als Vermögen betrachtet wird, ist das Mindestgehalt, das man in Spanien bekommt. Ja, und das sind 1.370 Euro brutto oder 1.340. Ja. Ja.
Davon zahlst du natürlich dann die Miete und deine Gesamtausgaben und das ist dann das, wovon du lebst. Man muss natürlich darauf achten, wenn ich jetzt ein Einkommen von 4.000 oder 5.000 Euro habe, wird es problematisch. Wenn mein Einkommen jetzt bei diese 1.300 nicht übersteigt oder bei 1.200 Euro liegt, dann ist ja das Resultat schon klar. Es ist vermögenslos und das Thema ist durch. Aber die kleine Einschränkung, wir haben auch noch mal ein bisschen Besonderheiten, weil das ist ja bei unseren Mandanten auch sehr häufig gefragt, das Thema deliktische Forderung. Das ist in Spanien tatsächlich höchst problematisch.
Ja, also es ist problematisch. Ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ja, aber einer der Bedingungen, einer der wichtigsten Bedingungen für den Antrag, ja, ist, dass man nicht vorbestraft ist, ja, und zum Beispiel oder kein Verfahren wegen unerlaubter Handlung hat, ja, und das ist das Problem in Spanien. Man muss also eine Lösung finden, ja, entweder dass man nicht verurteilt ist oder dass man andere Lösungen findet, die es selbstverständlich gibt.
Darauf zu achten ist, man muss verurteilt sein.
Ja? Genau. Was ist denn, wenn die Verurteilung erst kommt?
Man muss verurteilt sein und in den letzten 10 Jahren.
Richtig. Okay. So heißt im Klartext, bringe ich das nicht mit, habe ich gute Chancen, dass meine Forderungen entsprechend erledigt werden. Und das ist wichtig. Wenn ich allerdings den Sack mitbringe auf meinem Rücken, dann sind wahrscheinlich eher andere Länder geeignet, um die Insolvenz durchzuführen, auch wenn Spanien sehr, sehr schön ist. Aber man muss immer darauf achten, bin ich strafrechtlich in Erscheinung getreten, dann ist Spanien wahnsinnig problematisch. Ja? Auch wenn man ein super einfaches Verfahren hat. Aber das ist so ein kleiner Punkt, da muss man einfach drauf achten. Oder man muss dafür kämpfen, dass die Verurteilung nicht kommt. Das ist natürlich das Nächste.
Ja, selbstverständlich. Ja. Wenn es keine Verurteilung gibt, dann gibt es kein Problem. Ja, das Thema ist, wenn man verurteilt ist in den letzten 10 Jahren, ja, und wegen bestimmten Verbrechen, ja, also die mit dem Vermögen zu tun haben, nicht andere Verbrechen, die vielleicht mit einem Autounfall zu tun haben oder so etwas. Nein. Das ist zum Beispiel wegen einer unerlaubten Handlung, wegen Versteckung des Vermögens oder weil man an dem Richter nicht die genaue Information gibt. Ja?
Der klassische Betrug zum Beispiel, das ist jetzt etwas, da hört es halt auf.
Das haben wir ja in Irland auch. Ne? Wenn du nicht die Karten auf den Tisch legst, dann sagt das Gericht, deine Insolvenz dauert jetzt 10 oder 15 Jahre.
Das kann passieren, richtig.
Kann passieren, ja.
Das kann passieren. So. Und in Spanien haben wir natürlich den Vorteil, da sind diese Erweiterungstatbestände nicht so gravierend, wie wir es jetzt aus Irland kennen. Ja? Lettland würde in einem solchen Fall klagenlos einstellen. Ja? Wahrheit bei Gericht ist das Entscheidende. Egal wie schlimm die Situation ist. Ja, also wir haben in so vielen Verfahren schon erlebt, dass auch Richter gerne mal fünfe gerade sein lassen und einfach sagen, ja okay, dann ist das so. Aber er braucht eine Chance. Der Mann muss wieder auf die Beine kommen. Der muss in irgendeiner Weise wieder seine Familie ernähren können. Auch die Frauen, ja, die möchte ich jetzt nicht ausgrenzen in dem Rahmen. Sondern man sagt einfach, die individuelle Person muss wieder der Wirtschaft zugefügt werden. Und das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, den man nicht vergessen darf. Ja? Wenn diese Person relativ schnell aus der Insolvenz raus ist, dann kann sie auch wieder am Wirtschaftsleben teilnehmen und dann kann sie auch etwas beitragen. Das ist ja genau das Wichtige. Steuerschulden auch nochmal ein massives Thema. Da sind wir in Spanien etwas hintendran, denn 10.000 Euro.
10.000 Euro, mehr nicht. In der Regel ist es also höchstens 10.000 Euro und in der Regel 50% der Steuerschuld. Also wenn Sie 20.000 Steuerschulden haben, dann sind es 10.000. Wenn Sie 15.000 Steuerschulden haben, dann sind es nur 7.500. Also wirklich wenig. Das Gleiche gilt auch für Sozialversicherungsschulden. Ja? Also wenn man zum Beispiel tätig ist. Ja, wenn man nicht eine normale Person ist, eine normale natürliche Person, die kein Vermögen hat, und wenn man eine Tätigkeit ausgeübt hat, dann ist es einfach, dass man über diese Beträge steht. Ja, und dann ist Spanien vielleicht nicht die beste Möglichkeit, aber das muss man wie immer zusammen betrachten. Man muss alle Vorteile und Nachteile betrachten, bevor man eine Entscheidung geben kann.
Spanien ist natürlich eines der Favorite-Länder, das ist ganz klar.
Klar, es alle ist, wollen nach Spanien.
Alle
ist ja
wollen
auch, nach, es ist ja auch verständlich.
Ja, das sieht, ist ne? verständlich. Ja. Wir sind eben, ja, also mit so einem heutigen Tag kann man nichts anderes denken.
So ist richtig.
Die Besonderheit natürlich auch in Spanien ist von den oft propagierten Obergrenzen. Ja?
Es gibt im Prinzip keine Obergrenze. Ja, das einzige Problem ist, wenn es sich um einen sehr großen Unternehmer, selbstständiger Unternehmer handelt, ja, der große Projekte, Immobilienprojekte zum Beispiel, ja, hat, dann kann man ihn auch als Unternehmen betrachten und nicht als natürliche Person.
Das ist natürlich zu unterscheiden, ist es ein Selbstständiger oder ist es am Ende des Tages eine Art von Kapitalgesellschaft. Und wenn man dann sagt, der Unternehmer hat ein so großes Volumina, auch als Selbstständiger, dann kann man natürlich auch die unternehmensinsolvenzrechtliche Gesetzgebung anwenden. Ja, hat natürlich am Ende des Tages praktische Vorteile im Recht selbst, weil man dadurch natürlich die Insolvenz anders gestalten und strukturieren kann. Das ist nicht zwingend zum Nachteil. Das kann auch wahnsinnig viele Vorteile bringen.
Also das Gesetz, ja, für die natürlichen Personen ist für kleine und mittlere Unternehmer gedacht. Auch für was man hier Mikrounternehmen nennt. Ja, man möchte die natürlichen Personen, die kein Vermögen haben, eine zweite Chance geben. Selbstverständlich auch die kleinen Unternehmer und Selbstständige, die mittlere auch. Ja, aber wenn ein Selbstständiger ein sehr großes Unternehmen hat, dann gibt es eine Grenze. Dann muss man zur Gesetzgebung der normalen Unternehmen, der Gesellschaften gehen. Ja. Dann ist es keine, es kann eine natürliche Person sein, aber das ist nicht der Sinn des Gesetzes.
Lebenserhaltungskosten in Spanien sind natürlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ günstig.
Mietpreise? Relativ, naja, also ich würde schon sagen, mit am günstigsten. Ne? Also es kommt ja auch ein bisschen drauf an. Also auch Andalusien gibt es ja auch Unterschiede. Also Marbella ist natürlich etwas teurer, aber es ist im Vergleich zu anderen Ländern nicht teurer. Aber wenn du jetzt auf die andere Seite von Malaga gehst, an die Costa Tropical, Granada, ist es noch mal ein bisschen was anderes vom Preisgefüge. Aber grundsätzlich Spanien im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern ist schon sehr, sehr günstig. Ne? Guck dir die Lebensmittelpreise an, Restaurantpreise, das ist schon... Also sehr, sehr günstig.
Zu berücksichtigen, 6 Monate Komi-Bildung ist wie in allen Ländern, wo man die Europäische Union hin verlagern möchte. Heißt im Klartext, wenn ich in Spanien die Insolvenz durchführen möchte, gelten die gleichen Vorschriften auf der Europäischen Insolvenzverordnung wie für Irland, wie für Lettland, aber selbst wenn man es in Deutschland machen würde. Aber auch natürlich in Spanien, heißt 3 Monate für Selbstständige, 6 Monate für Arbeitnehmer. Wird der Lebensmittelpunkt innerhalb dieser 6 Monate nach Spanien verlagert, bin ich nachweispflichtig dafür, dass ich meinen Lebensmittelpunkt verlagert habe. Darüber hinaus wird angenommen, dass mein Lebensmittelpunkt sich in Spanien befindet. Man kann selbstverständlich innerhalb dieser 6 Monate auch schon den Insolvenzantrag einreichen. Das geht, das ist überhaupt gar kein Problem. Nur bin ich dann als Antragsteller dazu verpflichtet, nachzuweisen, dass ich auch tatsächlich mich in Spanien aufhalte. Das Gleiche für den Selbstständigen, da sind wir in der 3-monatigen Frist, da muss ich es halt dann in diesen 3 Monaten berücksichtigen. Und da ist natürlich wie in allen europäischen Ländern immer das gleiche Muster. Angestellt sein, wenn Sie Arbeitnehmer sind, Sie können sich bei einer spanischen SL anstellen. Und dann gilt natürlich als Beginn Ihres Komis, als Sie von Deutschland als Beispiel nach Spanien verzogen sind und Der Tag der Residencia oder der NIE gilt dann als Stichtag dafür, wo sie das erste Mal in Spanien in Erscheinung getreten sind. Man kann auch tatsächlich ein bisschen früheren Zeitpunkt annehmen, wenn man den Mietvertrag zurande zieht. Finalisiert wird das Ganze durch das Arbeitsverhältnis oder die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit.
So ist es. Ja, das Problem ist, ja, auch wenn es sich um Selbstständige handelt, kann, das ist Erfahrung, ja, kann das spanische Finanzamt sagen, ich behandle sie nicht als ansässig in Spanien, bis sie 6 Monate in Spanien gewesen sind. Ja, das ist, geht gegen das europäische Gesetz, aber es lohnt sich nicht, mit dem Finanzamt zu streiten. Und manchmal lohnt es sich dann besser, die 3 Monate zu warten.
Natürlich.
Ja, also das ist das Problem.
Unsere Empfehlung ist eigentlich grundsätzlich, dass wir sagen, mach die 6 Monate voll, im 7. Monat können wir applizieren, dann sind wir auf der sicheren Seite, weil dann spart man sich so viel Diskussionsmöglichkeiten und natürlich auch Angriffsmöglichkeiten. Den braucht man sich gar nicht aussetzen. Ich meine, es lässt sich ja locker und leicht aushalten.
Ja.
Ja, ob ich jetzt einen Monat länger am Strand liege, ja, oder am Strand arbeite, ja. Das am Strand liegen ist immer so ein provokatives Bild, finde ich, ja. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man eine Insolvenz macht, dann faul irgendwo rumliegt, sondern man arbeitet ja trotzdem und erwirtschaftet, ja. Man kann halt nur nicht mehr so viel erwirtschaften, um seine gesamten Schulden zu zahlen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wichtig in dem Zusammenhang, 6 Monate mindestens abwarten, dann habe ich diese Schwierigkeit nicht. Theoretisch ist das alles möglich. Theoretisch können Sie nach 3 Monaten in die Insolvenz gehen. Sie können auch nach 1 Monat in die Insolvenz gehen. Das Problem wird nur sein, der Aufwand ist enorm, um das dem Gericht nachzuweisen. Und im Zweifel zieht sich das ganze Verfahren hinten raus, weil das Gericht Nachfragen stellt und das Finanzamt Einsprüche einlegt. Und es macht einfach keinen Spaß.
Ja. Und im Zusammenhang mit dem Autonomo oder Autonoma, achtet das Gericht darauf, wo übe ich meine Selbstständigkeit eigentlich aus? Weil ich kann ja in Spanien selbstständig sein. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt einen Verleih von Equipment für, oder ich bin Filmproducer. So, aber ich bin jetzt gar nicht in Spanien, sondern hier lebe ich. Aber meine Aufträge sind in Deutschland, in den USA. Hat das einen Einfluss auf die Gewichtung beim Gericht nachher?
Nein, im Prinzip, wenn das Finanzamt Ihnen die Bescheinigung gibt, dass Sie in Spanien steuerresident sind, ja, steueransässig, dann fragt das Gericht in der Regel nicht.
Mhm.
Ja.
Okay.
Thema Steuern ist ganz ein schönes Thema. In Steuern in Spanien,
ja.
Man muss, wenn man die EU-Insolvenz durchführt, steuerresident in Spanien werden, ja. Jetzt ist Spanien nicht dafür bekannt, einer der günstigsten Steuerländer zu sein.
Nein.
Aber es gibt natürlich auch entsprechende Möglichkeiten, das zu senken. Nur bin ich immer ein Freund davon, das nach dem Verfahren zu machen und nicht vor dem Verfahren. Nachgelagert kann man eine Steueroptimierung ohne Probleme implementieren. Vor dem Verfahren ist es wichtig, dass man so viel Nachweise und so viel Belege wie nur möglich sammelt und natürlich am Ende des Tages auch Steuern bezahlt. Steuern bezahlen in diesem Zusammenhang ist wahnsinnig positiv, weil man hat einen Nachweis darüber, dass man sich hier auch aufgehalten hat.
Ja, also wir haben vorher über die Wahrheit bei Gericht erzählt, gesprochen. Man muss die Wahrheit sagen, den Richter. Und das ist auch das gleiche Thema. Also man sollte nicht mit einer Steuerminimierung vor dem Antrag oder vor dem Verfahren anfangen. Ja, man muss mit der Wahrheit gehen. Und wenn man dann etwas mehr zahlen muss, weil Spanien steuerlich große Steuern hat, ja, also dann muss man das zahlen und das Thema ist erledigt. Später, ja, wenn man schon von den Schulden befreit ist, dann kann man jede Optimierung machen, wenn man in Spanien bleiben will, ja?
Nach 6 Monaten in Spanien geht es dann natürlich ans Eingemachte. Das bedeutet, es werden einmal die Gläubiger aufgenommen. Hierbei ist es wichtig, dass man die Adressdaten von den Gläubigern hat, dass man die Schuldsummen hat und natürlich auch die Urteile. Die werden in einer Liste zusammengefasst. Dann wird das Ganze in eine Liste übertragen. und dann kommst du ins Spiel.
Ja, also das ist auch, der Antrag ist relativ einfach, ja. Man braucht jetzt einen Gerichtsbevollmächtigten auch, ja. Ein Prokurator, der vorher nicht notwendig war. Aber okay, das ist auch jetzt so, weil wieder die Wirtschaftsgerichte sich um die Insolvenzen für natürliche Personen auch handeln. Okay, das ist aber, man kann den Antrag sehr einfach einreichen, ja. Man kann eine Klage einreichen oder einen Formular ausfüllen, ja, dem es heute gibt, und das ist das Einfachste, ja. Und dann, da muss man einige Daten geben, wie Name, Adresse, die Gläubigerliste ist dann ein Anhang, man muss alle Unterlagen selbstverständlich richtig anhängen, und wenn man etwas mehr erzählen muss, dann muss man das auch schreiben, ja, und so fängt das an. Und dann geht es weiter.
Dann sind wir bei Gericht. Dann wird das Gericht einmal die Unterlagen und die Dokumente prüfen. Im Anschluss gibt es zweierlei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist es, im Verfahren ohne mündlichen Termin vorzugehen. Und im zweiten Weg ist es, dass ein mündlicher Termin, wo Sie persönlich auch bei Gericht erscheinen müssen, vom Gericht angesetzt wird.
Nicht immer. Man muss nicht immer persönlich erscheinen. Ja, also Spanien hat auch jetzt die Möglichkeit, dass man per Videokonferenz in einer Verhandlung erscheint.
Da hattest du mich geteilt, und das ja, letzte Mal, dass wir gesagt haben, Spanien,
genau,
ist das nicht das möglich.
Ist, ich hab's nur einmal erlebt, ja, und das ist viel besser so. Weil also eine Verhandlung von 10 Minuten, die braucht dann 1,5 Stunden. Ja, weil das alles viel kompliziert ist, wenn man zum Beispiel Unterlagen dann bei der Verhandlung einreichen will, muss man die Kopien an dem Kollegen über Fax oder über E-Mail oder Videokonferenz zu schicken. Also das ist alles eine Katastrophe und es dauert unendlich. Aber es ist möglich. Ja. Es ist möglich. Und das muss man sagen. Also wenn man kann hier auf der Costa del Sol sitzen, und vielleicht ist die Verhandlung in einem anderen Gericht in Spanien irgendwo anders. Ne? Aber ich empfehle das wirklich nicht, weil die Richter es auch nicht wollen. Ja, aber es ist möglich. Das ist, was ich sagen wollte. Okay, dann gibt es diese Verhandlung. Ja, entweder da gibt es zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder wird das Vermögen verwertet, wenn es ein Vermögen gibt. Ja, es wird, bueno, wenn wir zur Verhandlung kommen, dann gibt es schon Vermögen. Sonst wären wir direkt zur Restschuldbefreiung gegangen. Also wir können Vermögen verwerten oder wir können einen Zahlungsplan mit den Gläubigern vereinbaren, der von 3 bis 5 Jahre Zeit haben kann. Ja, also man kann dann in 3 bis 5 Jahre zahlen. Und dann, wenn wir das Verfahren der Vermögensverwertung haben, gut, dann werden die Gläubiger ausgezahlt und das Thema ist zu Ende. Wenn es einen Zahlungsplan gibt, dann muss man warten, bis der Zahlungsplan zu Ende ist. Und das ist es, nicht viel mehr. Okay, es dauert, der Richter prüft, der Richter fragt, und die Gläubiger können auch später die Restschuldbefreiung anfechten. Das ist wichtig, ja. Aufgrund von, wenn man nicht die Bedingungen erfüllt, die man für den Antrag erfüllen muss. Okay, das ist selbstverständlich. Ja? Jeder Gläubiger hat dann auch ein Recht, sich dagegen zu wehren.
Das Eingaberecht gibt es natürlich für jeden Gläubiger. Das Thema ist aber allerdings, dass das natürlich auch Geld kostet für den Gläubiger.
Ja klar, das kostet Geld für den Gläubiger. Das ist selbstverständlich auch. Man kann nicht bei Gericht erscheinen und gar nicht zahlen. Mhm. Und noch mehr, wenn er dann die Anfechtung verlieren sollte, dann trägt er auch die Kosten des Verfahrens.
Selbstverständlich. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen drüber nachdenken als Gläubiger, möchte ich mir das wirklich antun? Und in der Regel, wir haben es ja, in Lettland ist ja ein Verfahren, was wahnsinnig gläubigerlastig ist. Mhm. Ja, da werden ja die Gläubiger wirklich detailliert angeschrieben, es werden die europäischen Formulare benutzt, es wird rausgesendet, die werden nicht nur einmal, sie werden auch zwei oder dreimal angeschrieben. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich an diesem Verfahren beteiligen muss, brauche ich einen Rechtsanwalt vor Ort, der kostet mich Geld, ich muss die Eingabe machen, ich muss dagegen vorgehen und muss natürlich Gerichtsgebühren dafür bezahlen. Ob das ein Gläubiger am Ende des Tages macht, das ist tatsächlich höchst selten, wenn nicht sogar gar nicht. Also in Lettland haben wir es fast gar nicht mehr, dass sich Gläubiger am Verfahren beteiligen, weil sie einfach sagen, die Kosten sind mir zu hoch. Irland hat da einen völlig anderen Ansatz, der ist auch sehr interessant. Die sagen, wenn es nichts zu verteilen gibt, also wenn hier tatsächlich nichts am Ende des Tages steht, dann schreiben wir gar niemand an, weil das interessiert auch niemand, weil warum sollen wir uns das antun? Ja. Ja, das ist ja auch zulässig nach der europäischen Insolvenzverordnung. Ich brauche nicht zwingend anschreiben, wenn keine Kohle vorhanden ist. Wenn Kohle vorhanden ist, muss ich anschreiben. Und wenn es nur ein paar Mark 50 sind. Aber Irland nimmt da einen ganz praktikablen Weg und sagt, zack, ist gut. Kostenpunkt natürlich in Irland, wenn ich mich gegen eine Insolvenz wehren möchte als Gläubiger, sind mal in Raum gestellt zwischen 7.500 und 10.000 Euro. Also in Irland brauchen sie halt einen Barrister und einen Solicitor, ja, um das durchzuführen. Und das kostet Geld. Das gleiche in Lettland. Dann brauchen sie in Lettland einen Anwalt, der kostet sie auch zwischen 6.000, 7.000 Euro, um sich da entsprechend zu verteidigen. Und das gleiche haben wir hier in Spanien.
Ja, da brauchen sie einen Anwalt und einen Prokurator. Ja, was ich Gerichtsbevollmächtigter immer nenne. Und das kostet ihnen auch Geld. Ja, und also wenn ich Anwalt eines Gläubigers wäre, würde ich ihm nie empfehlen, weiteres Geld im Thema reinzustecken. Es ist ganz klar, in diesen Insolvenzverfahren, in der Regel haben die Gläubiger leider für die Gläubiger wenig Rechte. Ja, wenn sie etwas bekommen, dann müssen sie noch glücklich sein, dass sie etwas bekommen haben.
Ja.
Leider ist es so für die Gläubiger, aber das ist die Situation.
Es macht ja auch keinen Sinn am Ende des Tages. Wenn einer keine Kohle hat, dann musst du ihn einfach rauslassen. Also das ist, es macht ja keinen Sinn da auf Tod und Teufel. Natürlich kann es nicht sein, dass man in die Insolvenz geht und noch die Millionen hat. Ja, das ist ja so immer so dieses Bild, was man dann hat. Das kann natürlich nicht sein. Ja, am Ende des Tages ist es allerdings so, da mit Ach und Krach noch dagegen vorzugehen, macht auch überhaupt gar keinen Sinn und man kommt einfach nicht voran. Nee. Ja? Ich denke, wir haben Ihnen heute mal einen ganz guten Rundumblick um die spanische Insolvenz herum gegeben. Ich und mein Team stehen Ihnen selbstverständlich für alle Fragen, was die spanische Insolvenz betrifft, zur Verfügung. Wenn Sie Interesse haben, eine Insolvenz in Spanien durchzuführen und wir Sie darüber aufklären dürfen, dann lassen Sie uns doch ein kurzes Kontaktformular da und wir melden uns umgehend mit einem kostenlosen Erstgespräch bei Ihnen. Und ich bedanke mich heute bei meinen Gästen.
Vielen Dank. Danke euch, ja.
Dass du da warst?
Ja, ja, ich komme immer gerne.
Das hoffe ich doch. Und Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.